Wir freuen uns jetzt auf eine tolle Predigt von Birol. Gott sei mit dir, lieber Bruder. Und lasst euch herausfordern, sage ich schon mal.
Also, wenn ich eins sagen kann, ist, dass es heute herausfordernd wird, wer sich herausfordern lässt. Ich hätte es ehrlich gesagt gar nicht so gedacht, aber ich komme noch dazu, warum es herausfordernd ist. Wir haben uns viel über Wüste unterhalten, nicht so sehr über den geografischen Ort, als mehr im übertragenen Sinne die Wüste. Also Wüste als eine Lebenssituation, in der man durch besondere Schwierigkeiten geht, durch Einsamkeit, Süchte, was auch immer, die persönliche Wüste gerade ist. Und grundsätzlich kann man ja, wenn man über solche Situationen redet, aus zwei Perspektiven reden. Entweder als jemand, der drinsteckt, und als jemand auf der anderen Seite, der von außen reinguckt in eine Wüstensituation. Und heute möchte ich mal die Frage stellen, wie können wir denn, wenn du vielleicht selber nicht betroffen bist, aber eine dir nahestehende Person, Freund, Verwandte, in so einer Situation stecken? Wie können wir ihnen dort helfen in dieser Situation? Und ich glaube, grundsätzlich gibt es nur eine richtige Antwort auf die Frage, was hilft Menschen zutiefst, und ich meine nachhaltig, im Kern bis ins Herz hinein, in einer schwierigen Situation durchzustehen, durch eine schwierige Situation zu gehen. Ich glaube, ich bin überzeugt, es gibt nur eine Antwort, die wirklich nicht nur über Leid hinwegtröstet oder praktisch das Problem zukittet, sondern das Problem löst. Was ist die Antwort? Wie bitte? Ist nicht so schwer, die Frage. Ist wirklich lebendiges Wasser, Jesus, ja, genau. Ja, für die Dasein, glaube ich, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, dann kann es für denjenigen da sein. Also nur als Beispiel, aber da geht die Krankheit nicht von weg. Und im Zweifel hat derjenige vielleicht nicht mal Trost. Genau, ich glaube, Jesus ist tatsächlich die eine Antwort auf die Frage aus meinem eigenen, was ich erlebt habe und was ich bei anderen gesehen habe, die eine Antwort, die tatsächlich nicht nur das Problem verkittet, nicht nur drüber hinweg sieht, nicht nur sozusagen die Augen davor verschließt, sondern es Menschen ermöglicht, sich mit seinem Problem tatsächlich auseinanderzusetzen und vielleicht sogar zu gesunden daran. Bin ich von überzeugt, und darum wird es ein bisschen heute gehen. Aber ich muss zugeben, dass wenn ich mit Menschen rede, die mit Problemen zu mir kommen, biete ich ihnen oft alle möglichen Lösungen an, aber die Lösung nicht. Ihr kennt das vielleicht von euch selber, jemand kommt zu euch und sagt, erzählt euch, dass das schwierig hat im Leben, vielleicht wie gesagt Einsamkeit, typische, gerade heutzutage typisches Problem. Aber man kommt gar nicht auf die Idee, Mensch, ich könnte demjenigen von Jesus erzählen, weil Jesus ist eigentlich das, was derjenige sucht. Er kann natürlich dann einen Partner haben oder Freunde oder was auch immer. Und das hilft auch immer ein gewisses Maß über zum Beispiel Einsamkeit hinweg. Aber im tiefsten Herzen suchen wir jemanden, der uns in unseren ganzen Nöten, in allem, was wir durchmachen, versteht. Und diese Sehnsucht kann ein anderer Mensch einfach nicht beantworten. Weil er nicht im tiefsten versteht, was wir durchmachen. Aber Jesus kann das. Und mir geht es heute darum, also genau dieses lebendige Wasser Menschen in der Wüste zu bringen. Dass wir nicht nur, sagen wir, du triffst jemanden in der Wüste, jetzt wieder eher geografisch, und du hast Wasser dabei, und dann siehst du den, der gerade am Verdursten ist, und sagst, oh, ist ja schlimm, ne? Guck mal, ich stell mich mal so in die Sonne, dann hast du vielleicht ein bisschen Schatten, dann brennt sie nicht so. Sondern dass wir sagen, nee, ich habe Wasser dabei, ich gebe dir was von dem Wasser. Ich gebe dir was, was dir wirklich hilft. Und das ist Jesus, das ist die gute Nachricht, das Evangelium. Und dazu einen kurzen Vers aus Apostelgeschichte 4, Vers 20. Kennen sich einige von euch auswendig. Dort stehen die Apostel, also einige der ersten Christen, werden angeklagt für das, was sie sagen, und man verbietet ihnen, über Jesus zu reden. Man verbietet ihnen, dieses lebendige, dieses Wasser weiterzugeben. Und sie sagen daraufhin, nachdem ihnen das Verbot ausgesprochen wird, Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Das ist ihre Antwort auf das Verbot. Wir können es nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Und das Wichtige, worauf ich heute hinaus will besonders, ist, was sie hier sagen. Sie sagen nicht, wir können nicht verschweigen, was wir gelernt haben. Oder wir können nicht verschweigen, was wir irgendwo gelesen haben. Sondern sie sagen, wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Sie sind überzeugt von etwas, nicht weil jemand sie überzeugt hat, sondern weil sie etwas erlebt haben, was sie weitergeben möchten, was sie weitergeben wollen. Wo sie sagen, Mensch, dieses, was ich erlebt habe, ich möchte, dass auch andere Menschen das erleben. Und ich behaupte, wenn du Jesus begegnet bist, beziehungsweise er dir begegnet ist, dann kennst du dieses. Dann kennst du die Erfahrung, dann weißt du, was es bedeutet, eine Hoffnung zu haben, einen Trost zu haben, der über einfachen Glaubensstatements hinausgeht. Ja, was uns verbindet, ist im Tiefsten nicht die Überzeugung an irgendeine theologische Wahrheit. Das könnte man auch sagen, ja, wir sammeln uns alle unter einem bestimmten Bibelvers oder so. Aber was uns tatsächlich, im Herzen verbindet, warum wir uns Geschwister nennen überhaupt, ist, weil wir alle diesem Jesus auf irgendeine Weise begegnet sind. Wir hatten alle irgendwo, wenn wir uns da dazu zählen, zu den Christen, dann hatten wir alle diesen Moment, wo wir das erlebt haben. Die Frage darum für mich, was ist bei unserem, wenn wir mit anderen Menschen über den Glauben reden, wenn wir ihnen helfen wollen aus Situationen, was ist dann wichtig? Und wenn ich mir die Praxis anschaue, behaupte ich, dass eher die Theorie für uns wichtig ist. Ja, also wir sind eher so Theoriemenschen, so das Volk der Dichter und Denker. Also wir sagen, Mensch, ja, hier, der Jesus, der hat mal gelebt, der ist so, Gottes Sohn, der ist dann gestorben für deine Sünden und dann ist er auferstanden von den Toten und in den Himmel gefahren. Und das ist alles richtig und auch extrem wichtig. Ich will das nicht, also versteht mich nicht falsch, ich will heute nichts Theoretisches oder so schlecht machen. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Glaubenswahrheiten immer hochhalten und auch daran nicht anfangen zu rütteln. Aber worauf es mir heute ankommt, ist die andere Seite, die praktische Seite ein bisschen mehr zu betonen, weil wir über die Theorie sehr oft reden. Aber wenn wir uns die Apostel, die ersten Christen anschauen, dann sehen wir doch eben, sie sagen nicht, wir können nicht verschweigen, was wir gelesen haben, wir können nicht verschweigen, wovon wir überzeugt sind oder so, sondern was wir gesehen und gehört haben. Das ist eine Erfahrung, die sie weitergeben wollen. Eine Erfahrung, auf die ihr Glaube gründet. Und ich glaube, damit beginnt Glaube am Anfang immer mit dieser ersten Erfahrung. Also wenigstens, wenn du dich Jünger Jesu nennst, Christ nennst, wie auch immer, dann hast du wenigstens einmal Gottes Stimme gehört. Und es war in dem Moment, wo du die Überzeugung auf einmal hattest, ja, es ist wahr, was die Bibel sagt. Jesus ist Gottes Sohn, Jesus hat gelebt und so weiter. Also dieser Moment, wo du dieses begriffen hast und ich meine wirklich im Herzen, im tiefsten Inneren ergriffen hast, diese Wahrheit oder selber vielleicht von ihr ergriffen wurdest eher, da hast du Gottes Stimme einmal wenigstens gehört. Wenigstens da. Aber ich glaube, dass es nicht nur das eine Mal sein sollte, sondern sehr viel mehr. Also die Frage, wenn wir so uns sozusagen die Apostel als Vorbild nehmen wollen, die Frage ist dann, was ist denn das? Was hast du denn erlebt? Was hast du denn gesehen und gehört, wovon du anderen Menschen erzählen kannst? Ja, du kannst natürlich sagen, ja, ich kann nicht verschweigen, was ich gesehen und gehört habe. Dann fragt jemand, was hast du denn gesehen und gehört? Und die Frage sollte man dann beantworten können. Wenn man dann keine Antwort darauf hat, ist es irgendwie schlecht. Und ich sage deswegen, dass die Botschaft heute herausfordernd ist, weil ich nicht gedacht habe, dass die Frage so schwer ist zu beantworten, aber sie ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Ist gar nicht so einfach. Und ich meine, wirklich drüber nachzudenken, tatsächlich, was ist passiert? Also ich habe schon einen Hinweis gegeben, was das sein kann, ist deine Bekehrung. Irgendwas hat dich ja dazu gebracht zu sagen, ja Jesus, ich glaube, dass es dich gibt, Nummer eins, und zweitens, ich vertraue dir mein Leben an. Ist ein wichtiger Schritt, das macht man nicht einfach so. Das macht man nicht, weil jemand behaupte ich, nicht weil dich jemand irgendwie zugequatscht hat mit irgendwas, sondern du hast irgendeine Erfahrung gemacht, irgendwas ist Besonderes passiert in deinem Herzen, dass du diese Entscheidung getroffen hast, wenn du sie getroffen hast. Das ist das eine, das hast du wahrscheinlich erlebt. Aber möglicherweise sogar noch mehr. Man könnte überlegen, hast du schon mal Gottes Stimme gehört, in irgendeiner Form? Ich meine jetzt nicht so sehr ein akustisches Stimme hören, sondern vielleicht, ja, keine Ahnung, irgendeine Erfahrung gemacht, wo du Rat gebraucht hast, wo du Weisung gebraucht hast, und dann hattest du das im richtigen Moment. Hast vielleicht ein Heilungswunder erlebt, um ein bisschen ins Extremere noch zu gehen. Ich weiß, dass hier einige Menschen sitzen, die das von sich sagen können, dass sie irgendeine Krankheit hatten, die nach Gebet verschwunden ist. Und nicht erst nach einer langwierigen Behandlung oder so, sondern ich meine, sofort nach dem Gebet war das Wunder getan, die es erlebt haben. Das wäre eine Möglichkeit, was du sagen könntest, das habe ich erlebt. Oder was ich auch hoffe für alle, die Jesus angenommen haben, der Moment, wo du mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest, wie wir es nennen. Ja, also wo, schwierig zu beschreiben. Aber hast du das erlebt? Da müsste man sich überlegen, wie beschreibt man das eigentlich? Ich hatte eigentlich gedacht, ehrlich gesagt, dass dieser Punkt bis hierhin gar nicht so schwierig ist. Das war eher so mein Einstieg ins Thema. Und bin danach hier ganz blauäugig auf ein paar Leute hier kurz vor der Predigt zugegangen, habe gefragt, Mensch, kannst du nicht mal, willst du nicht, wir nennen es ja Zeugnis, ne? Also was du mit Gott erlebt hast. Hast du nicht Lust, mal was zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast? Dann, rumdrucksen, Füße scharren, da habe ich jemand anderen gefragt, ungefähr gleiche Reaktion, frag doch jemand anderen. Zur dritten Person, ja, nicht so gerne, fragt er vielleicht jemand anderen. Aber ihr Lieben, das ist doch, also ich verstehe das. Ja, das war natürlich jetzt auch total spontan. Also ich will mich hier nicht als großes Vorbild hinstellen, überhaupt nicht. Es ist mir klar, es ist gemein. Aber eigentlich ist es doch das zutiefst Wichtigste, eine Frage, die wir beantworten können müssen. Warum glaube ich eigentlich? Was habe ich denn erlebt? Was habe ich denn gesehen und gehört? Nicht, kann mir wirklich niemand erzählen, dass du glaubst, weil die Bibel das sagst. Weil es das Problem nicht löst. Warum glaubst du denn an die Bibel? Ja, also das ist doch, das, da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Irgendwo muss der Glaube anfangen. Irgendwas ist passiert in deinem Leben. Danke. Aber ich hab jemanden gefunden, der sich bereit erklärt hat, der wagemutig ist. Thomas, komm doch nach vorne, nochmal. Wir haben auch Zeit für zwei. Ich habe auch nicht so viel Text sonst. Also wie gesagt, weil der Rest, der eigentlich herausfordernd sein sollte, den sparen wir uns vielleicht.
Also mich hatte das auch ein bisschen herausgefordert, aber ich habe mir vorgenommen, einfach immer Ja zu, also bei solchen Sachen Ja zu sagen. Und ich hatte meinen peinlichen Moment schon mal vor einigen Jahren. Ich hatte das schon mal, glaube ich, erwähnt. Und zwar hat ein Freund, der kein Christ ist, mich mal gefragt, sag mal Thomas, worin unterscheidet sich denn jetzt eigentlich dein Leben? Warum ist dein Leben besser als mein Leben? Und ich saß so im Restaurant und ich fühlte mich so sprachlos. Und ich wollte nicht irgendwelche Phrasen stammeln und deswegen denke ich darüber eigentlich öfter mal nach. Und ein Punkt. Eigentlich ist ja unser ganzes Leben so schön mit Gott, aber wir wollen das ja irgendwie erklären, wie das auch ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, erlebt. Und ich persönlich für mein Leben, so als kleines Zeugnis, wenn Biroy sagt, ein Zeugnis möchte man so was großartig erzählen, aber ich erzähle eine Kleinigkeit. Manchmal hat man in seinem Leben Angst. Gerade in diesen Zeiten, wo man sagt, wer weiß, wie die Entwicklung jetzt so alle, wie die kommt. Wird mich Gott, und das sind ja diese Fragen, die die Schlange sozusagen gestellt hat, und diese Schlange ist ja auch irgendwie in mir, wird mich Gott wirklich durchführen? Kann ich Gott wirklich vertrauen? Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich mich hinknie, wenn ich bete, dass Gott mir auf übernatürliche Weise so einen Frieden gibt, der so der spürbar für mich ist, der sich so über mich legt und wo ich dann merke, ey Gott, ich bin in deiner Hand und ich kann dir vertrauen. Und es ist nicht nur so ein Spruch, den ich so sage, den wir uns alle irgendwie so sagen, und aber eigentlich meinen wir oftmals ja nicht so, aber wie, wo du so merkst, so in deinem Herzen, ey Gott, du führst mich durch diese Zeit. Ich bin wirklich sicher in deiner Hand. Und wir erleben es wirklich, dass Gott uns so durch diese Zeiten führt und dass wir zum Beispiel nach Innsbruck fahren dürfen. Aber einfach nicht, dass wir was machen dürfen, sondern dass Gott uns Frieden gibt. Und Frieden, der so über das Natürliche hinausgeht, und auch Frieden für die Ewigkeit. Ich meine, zum Beispiel im Endeffekt, das würde ein Punkt sein, dem ich diesem Freund sagen würde, wie unterscheidet sich mein Leben von deinem gegebenenfalls? Und wenn jetzt noch jemand anders ein kurzes Wort hat, dann gebe ich das Mikrofon weiter.
Hallo, ich heiße Damir, ich bin jetzt gerade bei Broschmanns hier zu Besuch, bei Teen Challenge. Und du hast vorhin viele Punkte angesprochen. Und es ist wirklich so, wenn man das gesehen und erlebt hat, kann man nicht anders. Also ich bin selber 15 Jahre drogenabhängig gewesen, war 7 Jahre auf der Nadel, hat mit Gott überhaupt nichts zu tun, komme aus dem islamischen Hintergrund, ich bin in Sarajevo geboren, ist nur mal so kurz auf die Schnelle, hatte eigentlich hier mit Jesus und mit christlichen Glauben oder sowas absolut nichts am Hut. Und ich habe das heute Morgen, haben wir so ein bisschen erzählt, in der Phase von meinem Leben, bin ich mal in so eine Kirche reingelaufen und habe aufs Kreuz gespuckt und habe Gott so mal richtig die Meinung gesagt, diesen Gott, an den ich eigentlich eh nicht so geglaubt habe. Aber was ich erlebt habe, war nämlich genau andersrum. Wo ich dann ziemlich wirklich am Boden war in Karlsruhe, wo keiner mehr einen Pfifferling für mich gegeben hätte, wo gerade noch 50 Kilo und also Hepatitis C und also mir ging es richtig dreckig. Da kam genau dieser Gott, den ich angespuckt habe. In so einem Gottesdienst wie hier, ich hatte keine Ahnung, dass eine Band spielt in der Kirche, ich kannte Kirche nur als so ein Gebäude, dass so etwas da überhaupt gibt. Ich bin da hingegangen, um eigentlich Geld zu schnorren von meinem nächsten Schuss. Die Leute beten für mich und dann kommt dieser Gott und macht mich einfach von diesen ganzen Drogen frei. Und das erlebt man. Und dann ist es genau das, deine Frage zu beantworten. Gott hat mich, glaube ich, damals, ohne es zu wissen, auch schon irgendwo einen Ruf reingelegt in mein Leben, mich genau um solche Leute zu kümmern. Wo er mich selber da geholt hat. Und das ist mir so ein Anliegen, dann mein Leben oder mein Ganzes, was ich jetzt noch habe, in solche Leute zu investieren. Weil ich weiß, denen kann ich das genauso erzählen. Wir machen jetzt eine Arbeit mit suchtkranken Leuten in der Lausitz. Und man darf das erleben und man kann das sehen. Und deswegen kann man das erzählen, dass Gott Leute heilt. Genau das, was du gesagt hast. Zutiefst, was in der Kindheit passiert ist, zutiefst Verletzungen, zutiefst Missbrauch, alles Mögliche, was da so dazugehört. Und wie diese Menschen auf einmal, das Glanz in ihren Augen sich verändert, wie die auf einmal, du merkst, die werden offen, die strahlen. Und die erleben das, um dann wieder rauszugehen, um anderen davon zu erzählen. Weil ich glaube, Gott rettet Sünder, um Sünder zu retten. Das ist so ein Ding. Danke. Vielen Dank.
Okay, mein Name ist Udo, wer mich nicht kennt. Also ich gebe die Botschaft weiter auf dem Friedhof. Da bin ich öfters mal, weil der Körper meiner Frau da liegt. Sie selber ist im Himmel. Und da habe ich so zwei ältere Damen, mit denen ich öfters spreche, über Jesus und so weiter. Und Gott hat mich richtig herausgefordert, bete mehr für die Kranken. Oh, das könnte ja schief gehen und so weiter. Da kriegt man ja auch Bammel. Und dann kam dann die eine und sagte, ah, ich habe seit Wochen Schmerzen hier, Arthrose in den Fingern und so weiter, wer das kennt vielleicht. Und sie wird auch behandelt. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt musst du beten. Ich bete für sie, wir gehen auseinander. Am anderen Tag sagt sie, hey Udi, die Schmerzen sind weg. Nach dem Gebet war der erste. Ein paar Tage später sagt sie mir, du, die Vida ist schon so lange nicht mehr hier, die hat die Booster gekriegt, seitdem geht's der dreckig. Sag ich, okay, wann kommt die denn? Ja, die will morgen kommen, wir verabreden uns immer da. Und dann erzähle ich viel von Jesus und so, auch die anderen, die da sind. Auf dem Friedhof, ja, kann man auch von Jesus erzählen. Und dann sagte wieder auch, ja, mir geht so schlecht und so. Immer wenn Menge auch angerufen haben, mir geht so schlecht, ich kann nicht mehr und so. Dann habe ich gesagt, komm wieder, wir beten. Gleich herausgefordert von Gott. Und dann habe ich für sie gebetet. Sie geht auch nach Hause. Und Menka, also die Freundin von ihr, ruft mich am anderen Tag an. Ey Udo, die Vida hat diesmal nicht geklappt. Ihr geht's wirklich gut. Preis den Herrn.
Okay. Simon darf noch als letztes, ich will doch noch auch selber was sagen. Mach.
Aber ich brauche kein Mikro.
Mach trotzdem wegen den Zoom-Leuten.
Oh, people, ich wandere im Finster gegen Offenheit Glaubens und dann die Christen alle haben sich gesammelt und die beten Vater, unser Vater im Himmel und der Vater, er hat mich freigemacht. Er hat mich freigemacht. Und jetzt, ich lebe frei. Gar keine mehr Probleme in Berlin, unsere Heimat. Alles gut. Meine Wohnung habe ich. Ich wohne alleine, aber ich fühle mich wohl. Weil er Gott, er ist immer Nana in mein Herz. In meinem Seele, in meinem Geist. Es Nana. Es Nehemiah. Es Nehemiah. Und so, einmal, ich habe verkraftet, beten für eine Frau in einer Kirche da, bei Pastor Johannes Matutis. Der hat mich getauft mit voller Liebe und mit voller Sanftmut. Er tauft mich und dann ich bete für eine Schwester, eine Frau, ja. Und dann die Schwester wurde gesund. Sie kommt zu mir und sagt, Simon, du bist ein Neger, aber du bist ein Mensch.
Gut. Ihr seht, das ist eine wichtige Frage. Und die Antwort ist noch wichtiger. Ja, was hast du erlebt und gesehen? Und das ist nicht bei jedem so unglaublich spektakulär, das ist mir klar. Aber wie gesagt, trotzdem, diesen einen Moment müsst ihr ja gehabt haben. Wenigstens den könnt ihr erzählen. Wenigstens als irgendwie euer Leben verändert wurde. Das heißt, wo zu dem Jesus kommt, der wird eine neue Kreatur, ein ganz neuer Mensch. Wie sieht man das? Woran sehe ich das, wenn ich dich sehe? Wie warst du früher? Wie bist du jetzt? Also irgendwas muss sein. Und ich will, das ist die eine Frage, was ist passiert? Und ich will trotzdem noch die andere Frage stellen, aber nur noch relativ kurz. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass wir auch darüber reden. Die Frage, was ist nicht passiert? Und die ist genauso wichtig. Wisst ihr, uns Christen wird gerne vorgeworfen, und zu Recht muss man sagen, dass wir Sachen schönreden. Also ein bisschen, man gibt sein Gehirn ab. Wenn man in die Kirche geht, lässt man die Schuhe an, aber das Gehirn zieht man aus. Und da ist an der Kritik ist durchaus was dran. Weil die Gefahr nämlich immer ist, dass man Glauben mit einer gewissen Blindheit verwechselt. Aber die Sache ist die, wenn wir die Wahrheit erzählen, wenn das wahr ist, was die euch hier gerade, die Leute euch erzählt haben, wenn das wirklich so ist, dann brauchen wir doch nichts beschönigen. Wenn diese Dinge wirklich passieren, dann brauche ich mir nichts ausdenken. Dann brauche ich nicht so tun, als ob Menschen geheilt werden, wenn sie nicht geheilt werden. Und das ist mein anderer Punkt, was passiert nicht. Und natürlich sind so Geschichten, die gehen immer runter wie Öl. Ja, da betet jemand und dann wird jemand geheilt, super Sache. Aber auf der anderen Seite werden da genauso gut Menschen auch nicht geheilt. Es gibt eine ältere Dame, die ich einmal die Woche ungefähr besuche, seit über einem Jahr, vielleicht schon anderthalb Jahre, ich habe irgendwann nicht mehr genau darauf geachtet, für die ich jede Woche bete für Heilung. Und soweit ich das sehen kann, ist dir, glaube ich, nur schlechter gegangen seitdem. Das gibt's auch. Aber wisst ihr, mein Glaube schwindet darum nicht. Und das ist ganz wichtig, dass wir beides sehen können. Dass wir nicht die Augen davor zumachen, was tatsächlich ist. Das ist mir wichtig, euch das mitzugeben, dass wir sehen, wisst ihr, wenn Gott wirklich bei uns ist, dann passieren auch Dinge, die wir nicht verstehen. Dann werden auch Menschen nicht geheilt. Dann kann es auch sein, dass Menschen verloren gehen, wo wir es nicht erwartet haben. Dann kann es auch sein, dass ich durch eine sehr, sehr schwierige Zeit, durch eine Wüstenzeit durchgehen muss, wo ich mich nicht getragen fühle. Aber trotzdem, und das ist jetzt, wo Glaube anfängt, Glaube sagt nicht, ja, das gibt's nicht. Ja, Glaube sagt nicht, mir geht's gar nicht wirklich schlecht. Ich fühle mich nur schlecht. Ja, das ist sinnlos. Das ist kein Glaube. Das ist einfach ein Augen zumachen vor der Wahrheit. Nee, Glaube kann Dinge ansehen und sagen, das ist jetzt alles schlecht, aber obwohl das so schlecht ist, glaube ich, Gott ist trotzdem gut. Glaube ich, Gott liebt mich trotzdem. Weil ich irgendwann den Moment hatte, hoffentlich, wo ich im Herzen dies erkannt habe, Gott ist tatsächlich gut. Gott ist wirklich gut. Und dann preist dem Herrn für Menschen, die geheilt werden. Ich bin so froh, dass es Momente gibt. Und ich danke ihm für jede Heilung, die ich selber erleben durfte, für jedes Zeugnis, was ich hören darf, was wir gehört haben, fantastische Geschichten. Aber ich will nicht dann deswegen anfangen, die Augen zuzumachen und alles auszublenden, was negativ ist in der Welt. Die Sachen sind trotzdem da. Warum sage ich das überhaupt? Warum ist das wichtig? Es ist aus zwei Dingen wichtig. Zum einen, damit wir kritikfähig bleiben, damit wir lernen können. Wisst ihr, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die Frau, die ist eigentlich schon geheilt, das ist bloß noch nicht sichtbar, was auch immer das heißt. Das ist ja manchmal das, was man dann sagt. Ja, die Heilung ist schon passiert, aber noch nicht sichtbar. Dann würde ich mir eine schwierige Frage nicht stellen, nämlich warum wird sie nicht geheilt? Was ist los? Aber ich muss mir die Frage stellen. Ja, und auch wenn ich da keine Antwort drauf habe, und ich habe keine Antwort drauf, ist trotzdem wichtig, dass ich mir diese Frage stelle. Wenn eine Prophetie, die mir gegeben wird, nicht in Erfüllung geht, dann muss ich die Frage stellen, warum nicht? Darum ist es so wichtig, dass wir Sachen prüfen. Also mir geht es darum, dass ihr versteht, Glaube ist nicht gegenteilig zum Denken. Wir müssen trotzdem denken, muss trotzdem deinen Kopf auch benutzen. Glaube kommt zum Denken dazu, ist nicht Ersatz dafür. Es ist auch deshalb wichtig für die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses. Schau mal, wenn du jemandem und da komme ich jetzt wieder auch zu dem ersten Punkt, was hast du erlebt? Wenn du jemandem was erzählst, warum du Christ geworden bist, was du erlebt hast, und der andere kriegt langsam mit, du verschönerst hier Sachen, du erzählst Sachen, die nicht stimmen, dann ist dein alles, was du sagst, völlig, völlig unglaubwürdig geworden in dem Moment. Ja? Wenn du sagst, ja, seitdem bin ich ein ganz neuer Mensch, ich habe keine Probleme mehr, ich bin total geduldig, ich bin auch nicht prahlerisch und nichts mehr, seitdem geht es mir richtig gut. Das ist unglaubwürdig. Das glaubt dir, kein Mensch glaubt dir irgendwas, wenn du sowas sagst. Ja? Ist wie, ich mache ein Beispiel. Die Mutter kommt nach Hause und sagt zu ihrem Kind, räum dein Zimmer auf. Das Kind sagt, ich habe mein Zimmer schon aufgeräumt. Sagt die Mutter, hast du wirklich? Ja, habe ich, aber du darfst nicht nachgucken. Das Kind hat das Zimmer nicht aufgeräumt. Wenn wir die Wahrheit sagen, dann brauchen wir nichts beschönigen. Wenn wir die Wahrheit sagen, brauchen wir auch keine Angst davor haben, dass Leute nachfragen. Die dürfen nachfragen. Gerne, frag nach, frag mich. Ich kann dir nicht alle Antworten geben, überhaupt nicht. Aber ich habe trotzdem Sachen erlebt, die ich nicht erklären kann sonst. Es muss Gott geben. Einfach, weil ich solche Sachen, wie hier erzählt wurden, auch selber erlebt habe. Und weil ich den Menschen glaube, wenn die hier sowas erzählen. Steht ihr? Unser Glaube ist nicht blind, sondern ist zutiefst sehend, muss zutiefst sehend sein, sollte es sein. Wenn wir Jesus anschauen in der Bibel, Jesus war genauso. Hat nicht die Augen zugemacht vor Sachen, sondern er hat Dinge angesprochen, die waren. Und es lohnt sich, und damit will ich abschließen, es lohnt sich zutiefst, es gibt nichts Besseres, als an Jesus zu glauben. Punkt. Es gibt nichts Besseres. Allein die Sachen, die ihr gehört habt. Und ich glaube, wisst ihr, die körperlichen Heilungen ist immer das, was ich mir selber am meisten wünsche, dass Menschen von Krankheiten geheilt werden. Aber ich glaube, was mich eigentlich noch tiefer bewegt, ist das, was eben auch gesagt wurde, dass Menschen, die durch tiefste Zerbrüche gegangen sind. Und ich meine wirklich durch unglaublich schlimme Leidenserfahrungen. Sei es, wie gesagt, Missbrauch, sei es starke Drogenabhängigkeit. Dass solche Menschen durch diese Zeit durchgehen, dann Jesus finden und heil werden. Und ich meine richtig heil. Ich meine wirklich, dass du dich mit ihnen unterhältst und du merkst, dieser Mensch, der ist im Herzen, der hat keine Bitterkeit, da ist keine Hoffnungslosigkeit, da ist keine Wut auf das Vergangene, da ist keine Depression, der hat wirklich Hoffnung und eine Zukunft gefunden für sich, die du anders nicht kriegen würdest. Und deswegen glaube ich, ist das Beste, was dir passieren kann, Jesus zu finden, weil du wirklich mit deiner Vergangenheit, mit dem, was du Schlimmen erlebt hast, das vergeht dadurch nicht, das ist nachher nicht weg. Aber du kannst Heilung und Vergebung finden bei all diesen Dingen, die passiert sind, obwohl sie passiert sind. Das macht Jesus. Das macht Jesus. Und das ist darum die eine Botschaft, die Menschen wirklich, wirklich hilft in ihrer Wüste, was auch immer die Wüste ist. Darum, ihr Lieben, überlegt euch, wenn die Apostel sagen, wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Was hast du gesehen und gehört? Das ist ganz, ganz wichtig, weil Menschen in der Wüste Wasser brauchen und nicht Schatten. Amen.